In dem Brief an die Thessalonicher schrieb der Apostel Paulus weiterhin in dem 5. Kapitel, ich lese den Vers 18 noch mit, bis 22, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Meidet allen bösen Schein. Soweit Gottes Wort. Es ist ja Verschiedenes schon angesprochen worden in der Gemeinde zu Thessalonich. Eine Gemeinde, die erweckt war. Ich würde sagen, die von Pfingsten herkam. Die in der ersten Liebe zu Jesus Christus stand. Die aber plötzlich auch durch mancherlei Widerstände in innere Schwierigkeiten kam. Wir kennen das aus dem eigenen Leben. Solange wir keinen Widerstand haben, scheint es mit dem Glauben alles sehr gut und vorwärts zu gehen. Aber sobald sich mal ein Hindernis in den Weg stellt, wissen wir oft gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Dann fallen wir aus unserer Rüstung heraus und dann reagieren wir ganz menschlich und so, als ob wir Jesus gar nicht kennen. Das passiert sehr oft. Und wir beugen uns dann immer wieder darunter. Es macht uns traurig und wir bitten darum, dass wir erneute Freude bekommen. Die Thessalonicher waren da nicht anders. Sie waren Menschen wie wir, die auch Jesus aufgenommen haben und wollten allein nur ihm dienen. Und dann musste ihnen aber doch einiges neu bewusst gemacht werden, wie wir es auch in den Versen zuvor gelesen haben, seid alle Zeit fröhlich. Und was das bedeutet, lasst euch nicht von der Freude am Herrn abbringen. Und bleibt stets und ständig im Gebet. Redet immer mit dem, der euch erlöst hat. Denn das ist die beste Rede. Dort bekommt man die absolute gute Auskunft. Wenn wir mit dem reden, der uns erlöst hat. Das musste diesen gesagt werden, weil mitten im Kampf, in der Welt, in der wir ja auch stehen, manchmal das Wesen Jesu auf der Strecke bleibt. Und da wundern wir uns, wie das zugeht. Betet ohne Unterlass. Bleibt in der Freude am Herrn und seid dankbar. Auch darüber haben wir gesprochen. Und zwar nicht nur in einigen Dingen, in allen Dingen. Denn das will Gott so. Das ist sein Wille in Christus Jesus. Denn er will, dass wir ihm vertrauen. Auch die Thessalonicher sollten ihm vertrauen, alle Zeit, egal ob sie das verstehen nun, was da geschieht oder nicht verstehen, das spielt die Rolle gar nicht. Sondern dem Herrn vertrauen, du bist und bleibst der Herr. Du stehst über allem, komme was wolle. Nichts kann uns scheiden und soll uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und hier merken wir, dass wir Menschen sehr stark angefochten sind und oft kann das ganz anders geschehen, ne? Darum haben wir Gottes Wort und es hilft uns, immer wieder daran erinnert zu werden, dass wir es nicht nötig haben, aus dem Vertrauensdenken, Fühlen und Handeln zu Gott herauszufallen. Wir haben es nicht nötig. Wir haben es nicht nötig, an einem Punkt zu zweifeln, an einer Situation, die uns begegnet, sei es in Krankheit, haben wir uns gesagt, soziale, schwierige Situation, zu zweifeln daran, dass Gott mit uns ist und dass er vielleicht diese Situation nicht kennt. Er kennt sie. Seid dankbar in allen Dingen. Und heute nun weiter, dämpft den Geist nicht. Hier ist der Heilige Geist gemeint, nicht der menschliche Geist. Den dürfen wir ruhig dämpfen. Aber den Heiligen Geist, der soll nicht gedämpft werden. Und das Wort Gottes, die prophetische Rede, die Weissagung soll nicht verachtet werden. Einige Sätze werde ich dazu sagen, was das bedeuten kann. Es soll immer wieder geprüft werden, was zu Gott gehört und was dem menschlichen Wesen entspricht, damit die Trennung auch in unserem eigenen Leben immer wieder vollzogen werden kann. Habe ich das jetzt menschlich gesagt? Habe ich jetzt Schaden angerichtet durch meine menschliche Art? Oder habe ich das im Geiste Gottes gesagt? Wirkte es aufbauend? Nicht? Diese Prüfung soll immer wieder stattfinden im eigenen Leben und auch über dem, was man von außen erfährt und hört. Und alles Böse soll gemieden werden, in Gedanken, Worten und Werken. Zunächst können wir sagen, Gemeindebau findet immer im Geist der Liebe und der Wahrheit statt. Es ist ja die Liebe Gottes, das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, die uns gesucht und gefunden hat. Es ist nicht die Rechthaberei oder allein die Gerechtigkeit Gottes, dass er sagt, ich habe Recht und jetzt müssen sich alle beugen. Nein, wir lesen in der Bibel, er liebte uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und diese Liebe, so wie er uns durch seine Liebe gesucht hat, will er auch durch den Geist der Liebe und der Wahrheit unter uns sein Werk des Auferbauens vollführen. Kinder Gottes sind durch Jesus Christus geheiligte Gefäße geworden, in denen seit der Erneuerung durch Pfingsten die Liebe Gottes pulsiert. Der Geist Gottes hat als oberste Auswirkung und Bezeichnung des Wesens die Liebe. Pulsiert also in jedem wiedergeborenen Gläubigen die Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes soll für alles wirksam eingesetzt sein und bleiben, damit Gemeinde Jesu erbaut wird. Der Heilige Geist, der das neue Leben ja in allen Gläubigen in uns repräsentiert. Wir haben ja gar kein neues Leben aus uns. Wir können auch kein neues Leben repräsentieren aus uns, weder durch Worte, indem wir sagen, ja, da scheint doch neues Leben von Gott irgendwo da zu sein, sondern nur da, wo der Heilige Geist wirkt, repräsentiert sich das neue Leben. Nur dort zeigt es sich. Und das soll es auch tun. Und dieses Zeigen des neuen Lebens zeigt zugleich auch dieses Wort, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das heißt, zeigt diese Liebe. Die Repräsentanz des neuen Lebens zeigt die Liebe Gottes zu allen Menschen. Zu allen Menschen. Und hier verstehen wir, was Gott in uns, in seiner Gemeinde, auch in den Thessalonichern immer wieder wachhalten will. Ihr sollt mein Leben repräsentieren durch meinen Geist in euch. Er hat das Wesen, was im Himmel bekannt, anerkannt ist und auf Erden in der Gemeinde wirken soll. Nur zwei Beispiele dafür. In 1. Johannes 4 schreibt der Apostel, und Johannes war ja der letzte aller Apostel, der Schriften empfing von Gott, um sie weiterzugeben. Danach gab es keine weiteren biblischen Schriften mehr. Er hat in den letzten Jahren des ersten Jahrhunderts die Schriften bekommen. Das Johannesevangelium, auch seine Briefe und die Offenbarung, das waren die letzten Schriften. Alle anderen sind zuvor verfasst. Und er durfte besonders auf diese Liebe Gottes hinweisen. 1. Johannes 4, Vers 7 und Vers 12 können wir Folgendes lesen, ihr Lieben. Lasst uns untereinander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer lieb hat, der ist von Gott geboren und erkennt ihn. Also mit anderen Worten, wer von Gott geboren ist, der liebt. Er kennt Gott. Und er hat das Wesen zu Pfingsten, sage ich mal, weil wir jetzt von Pfingsten herkommen, das Wesen des Heiligen Geistes von Pfingsten her bekommen. Wer wiedergeboren ist, der liebt Gott und kennt Gott. Und in Vers 12 lesen wir da noch, niemand hat Gott jemals gesehen. So wir uns aber untereinander lieben, bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist völlig in uns. Da erscheint Gott plötzlich. Niemand hat Gott gesehen. Aber an diesem Punkt erscheint Gott in seinem Wesen. Und das wird hier auch den Thessalonichern wichtig gemacht, dass all das, was jetzt kommt, was ihnen gesagt wird, aus dieser Liebe getan wird. Wer also in Gott ist, der liebt, und wo Gott in ihm ist, und da beweist sich auch Gott. Darum steht auch in dem Brief an die Kolosser, in Kolosser 3, Vers 14, da wird einiges aufgezählt, was der neue Mensch alles hat. Und dann steht aber über allem, zieht an die Liebe. Das ist das Band der Vollkommenheit. Über allem, alles andere ist untergeordnet. Ja, was da so sonst, Barmherzigkeit, Geduld, Freundlichkeit, ist alles unter. Über allem, das ist das Höchste, ist die Liebe. Die Präsenz Gottes zeigt sich dort am deutlichsten. Erweckung ist also ein Zeugnis dieser Liebe, ein Zeugnis der Liebe zum himmlischen Vater, ein Zeugnis der Liebe zu all denen, die auch Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, Liebe zum Bruder, zur Schwester, und ein Zeugnis der Liebe zur Welt. Zur Welt. Ich bin immer so froh, dass wir gar nicht berufen sind, die Welt zu beurteilen und zu verurteilen. Natürlich fällt mir das oft leichter, die Welt zu beurteilen, wie schlecht sie ist und das, ja. Das fällt mir einfach leichter, aber dazu sind wir gar nicht berufen. Und das brauche ich auch gar nicht, sondern die Welt soll ich lieben. Die Feinde sogar lieben. Ich soll sie lieben, weil Gott will, dass sie angesprochen werden und eingeladen werden. Durch die Präsenz der Liebe in der Gemeinde, das heißt in den Gläubigen. Das sollen die anderen auch verspüren, nicht? Wir kennen ja die Bibelstellen, wo dann der Herr Jesus auch sagt, daran erkennen sie, dass ihr euch liebt. Also die kriegen was von der Liebe mit. Ob sie sich nun letztlich wirklich einladen lassen, das ist eine andere Sache. Aber sehen sollen sie es zumindest. Und das ist die Botschaft, die in die Welt getragen wird. Erweckung ist also das Zeugnis dieser Liebe. Diese Liebe möchte alles zum Guten gefördert wissen. Alles gefördert wissen, was göttlich ist. Und alles, was am menschlichen, durch den menschlichen Willen am göttlichen vorbeigeht, nicht gefördert wissen. Das heißt, das, was Gott will, will diese Liebe gefördert wissen. Darum wird das Wesen der Liebe Gottes beschrieben in 1. Korinther 13, Vers 7. Sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Da würden wir sagen, menschlicherweise, das geht nicht. Ich kann nicht alles dulden, ich kann auch nicht alles hoffen, glauben kann ich schon gar nicht alles in dieser Welt und vertragen alles. Na, also da hört sich ja alles auf. Das würde die menschliche Seite sagen. Da muss man doch endlich mal mit der Faust auf den Tisch schlagen. Ja, das geht doch nicht. Aber die Liebe Gottes, die tut das und hat keinen Abbruch in der Kraft. Sie kann das. Sie kann Dinge einfach stehen lassen, ohne sie zu legitimieren und sagen, dass sie gut sind, auch nicht unbedingt kaputt zu schlagen, um zu sagen, die sind falsch. Die Liebe Gottes kann das. Sie kann nämlich warten. Da fällt mir gerade ein, dass es ja mal so eine Kampagne gab, auch von jungen Leuten. In Amerika hat es, glaube ich, begonnen, in Deutschland hat sie auch vorgesetzt, Liebe kann warten, echte Liebe kann warten, nicht, dass die jungen Leute nicht schon vor der Ehe sexuelle Beziehungen haben. Liebe kann warten, und dann haben sie im Gebet sich dem Herrn übergeben und gebeten und auch so ein kleines Gelübde abgelegt, dass sie warten wollen bis zur Ehe. Liebe kann warten und die Liebe Gottes kann auch warten. Wie lange hat die Liebe Gottes gewartet, bis ich gefunden wurde? Jahrzehnte. Wie lange hat die Liebe Gottes gewartet, bis du gefunden worden bist? Ein Bruder in Hannover, der war schon weit über 60, als er endlich zu Jesus kam. Und dann sagt er, ja, also jetzt darf mich nichts mehr abhalten, die letzten Jahre meines Lebens hier dem Herrn zu dienen. Das war der Bruder Karl Benatzke, der ist jetzt schon beim Herrn. Wie lange hat die Liebe Gottes gewartet auf ihn? Verstehen wir, die Liebe Gottes kann warten und das Warten führt dann zur rechten Frucht. Diese Wesenszüge der Liebe finden sich also auch in den vier Mahnungen an die Thessalonicher wieder. Den Geist dämpft nicht. Wenn der Apostel Paulus in 1. Korinther 6, Vers 19 sagt und die Frage stellt, wisst ihr nicht, dass ihr nicht mehr euer Selbst seid? Dann stellt er einfach durch diese Aussage deutlich klar, dass ja wiedergeborene Gläubige von einem anderen Maßstab gelenkt und geleitet werden als Menschen, die Jesus nicht kennen. Sie werden also vom Heiligen Geist geleitet. Wisst ihr nicht, dass ihr euch gar nicht mehr gehört? Ihr habt einen anderen Lebensmaßstab. Ihr habt nicht mehr dasselbe wie vorher. Die Tätigkeiten können zwar optisch vielleicht gleich aussehen, so schreibt es auch Petrus und auch Paulus im Epheserbrief, dass wir ja am Arbeitsplatz vielleicht ähnliche optische Tätigkeiten ausführen, aber von einem anderen Geist, in einer anderen Art, mit einer anderen Zuversicht. Denn diese Führung unter dem Heiligen Geist des neuen Maßstabes, dieser Führung sollen wir nicht widerstehen. Wenn es heißt, den Geist dämpft nicht, dann widersteht nicht der Aufforderung, dem Maßstab Gottes im Heiligen Geist zu leben. Was er euch sagt, das tut. Wie kann man der Führung widerstehen? Zum einen, indem man Sünde zulässt und sie auch beherbergt. Obwohl man gemerkt hat, das ist Sünde, man gibt es aber nicht ab. Man lässt sich nicht tiefer reinigen. Wir lesen zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 4, wie der Geist auch gedämpft werden kann, der Heilige Geist. Es geht ja immer um den Heiligen Geist, nicht um den menschlichen Geist. Da sagt ja der Apostel Paulus hier das Gleiche in Vers 30, nicht? Betrübt nicht den Heiligen Geist. Wir können auch sagen, dämpft ihn nicht. Betrübt ihn nicht, mit dem ihr doch versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Und dann sagt er, was das auch sein kann, in dem Vers zuvor und auch danach, in dem Vers zuvor, sagt er, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern was nützlich zur Besserung ist, wo es Not tut, dass es holdselig sei zu hören. Mit anderen Worten, wenn das nicht so ist bei euch, die ihr doch versiegelt seid, dann dämpft ihr den Heiligen Geist. Er kommt dann nicht so zur Wirkung, wie er zur Wirkung kommen soll. Oder Vers 31, alle Bitterkeit, Grimm, Zorn und Geschrei und Lästerung, das sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Betrübet nicht den Heiligen Geist, dämpft nicht den Heiligen Geist. Ein anderes, der Heilige Geist, führt doch in alle Wahrheit. Wenn wir die Offenbarung der Wahrheit auf jedem Gebiet des Lebens, denn der Herr will das ganze Leben führen, er überlässt kein Gebiet unseres Lebens uns selbst, was wir selber verwalten dürfen, sondern die Verwaltung des Lebens übernimmt er total durch seinen Geist. Und wenn wir diese Führung der Offenbarung der Wahrheit für unser Leben nicht Raum geben, widerstehen wir dem Geist und dämpfen ihn. Wenn wir wissen, wie wir uns verhalten sollen und tun es einfach nicht, weil das menschliche Recht wieder hervortritt, dann dämpfen wir den Heiligen Geist. Wenn ich merke, dass ich im Begriff bin, vielleicht in der Familie, mit meiner Frau oder die Frau mit dem Mann, mit harten Worten zu reden, und ich merke das und gehe nicht sofort zurück innerlich, dämpfe ich den Heiligen Geist, weil er so nicht redet und nicht reden will. In Johannes 16 lesen wir, und das ist ja auch ein Text, den man auch zu Pfingsten lesen kann, dass der Geist Gottes uns leitet in alle Wahrheit, nicht nur in einzelne Dinge, sondern in alle. Das heißt auch in die Wahrheit über mich selbst. Er zeigt mir, wer ich eigentlich war und wer ich sein soll. Er zeigt mir meine Fehler und meine Begrenzung. Er zeigt mir meine Sturheit und was sonst alles so sein kann. Er führt mich in die Wahrheit und sagt, das bin ich nicht. Willst du anders sein? Ja, und dann müssen wir Ja sagen. Ja, ich will mein bockiges, stures Wesen in den Tod geben. Und dann leitet der Geist wieder weiter. Und dann kommen noch andere Punkte ran. Das geht ja immer so weiter, wo wir uns noch besser, bis zum Tode lernen wir uns immer noch besser kennen, wer wir eigentlich gewesen sind. Man glaubt ja, am Anfang glaubt man immer, man sei der Beste unter allen. Ja, was ich kann, das kann keiner. Ja, aber dann merkt man, oh ja, jetzt muss ich immer leiser werden und stiller werden. Möglicherweise bin ich der Schlechteste von allen. So wie Paulus das von sich dann auch sagte. Und dieser Prozess geht immer weiter, immer weiter. Der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit über uns, über das Wesen, was wir in der Welt haben dürften, auch über die Hoffnung in der Zukunft, die wir haben sollen, in die Freude über das Wiederkommen des Herrn. Dämpft nicht den Heiligen Geist. Liebe Thessalonicher, so hätte Paulus auch sagen können, ihr habt gut angefangen, aber es muss weitergehen. Ihr seid nicht aus dem Stand vollkommen geworden. Jetzt müsst ihr zulassen, dass der Heilige Geist auch eure Begrenzungen zeigt, damit sie beiseite getan werden können. Der Heilige Geist führt immer dahin, wo der Vater es will. Das heißt also, die Wege, die ich zu gehen habe, sucht Gott für mich aus. Und wenn ich die geoffenbarten Wege, die Gott mir zeigt, nicht gehe, dann dämpfe ich auch den Heiligen Geist. Ein Beispiel in der Apostelgeschichte 16. Lesen wir während der zweiten Missionsreise des Apostel Paulus Folgendes. Da sagt er hier in Vers 6 und 7, oder wird von ihm gesprochen, als sie durch Phrygien und das Land Galatien zogen, ward ihnen gewährt von dem Heiligen Geist zu reden das Wort in Asien. Pfingsten ist ja immerhin die Aussendung, geht hin in alle Welt, bis ans Ende der Welt. Na, nun wollte er auch nach Asien gehen. Aber der Geist Gottes sagt, nein, ich bestimme, wo du hinzugehen hast, nicht du. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt nach Asien. Der Geist Gottes wehrte ihm. Vers 7, als sie aber kamen nach Mysien, versuchten sie, durch Bithynien zu reisen. Und der Geist ließ es nicht zu. Verstehen wir? Wenn jetzt Paulus gesagt hätte, na, ich gehe aber trotzdem hin, denn die Botschaft lautet ja, gehe hin in alle Welt, ne? Dann hätte er den Geist Gottes betrübt. Betrübet nicht den Heiligen Geist. Die Wege bestimmt auch er. Vers 9 und 10. Stattdessen erschien dem Apostel Paulus ein Gesicht bei der Nacht, ein Mann aus Mazedonien, der stand und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und als er das Gesicht gesehen hatte, da trachteten wir also zu reisen nach Mazedonien, gewiss, dass uns der Herr dahin berufen hätte, ihnen das Evangelium zu predigen. Also der richtige Weg war schon vorbereitet. Und da kam die Gewissheit, ja, wir wollen ja den Heiligen Geist nicht betrüben, sondern wir wollen tun, was Gott vorbereitet hat. Also nach Mazedonien, ja, da sind wir jetzt ganz gewiss. Wir wollten woanders lang, aber wir gehen den Weg des Herrn. Und das soll auch unser Leben betreffen. Der Apostel Paulus sprach ja auch aus der Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat, wenn er an die Thessalonicher schrieb, betrübet nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist führt auch die Aufgaben des Gläubigen aus. Wir können ihn dämpfen, indem wir diese Aufgaben, das Drängen zu einer Aufgabe nicht wahrnehmen. Der Heilige Geist drängt zum Beispiel zum Zeugnis an dieser und jener Stelle. Und ich habe das auch durch Geschwister, die schon beim Herrn sind, gehört, dass sie dann gesagt haben, ja, ich wusste genau, dieser Person hätte ich jetzt ein Traktat geben sollen und ich habe es nicht getan. Das wussten die plötzlich und da waren sie traurig darüber und taten Buße. Man hätte ja sagen können, naja gut, dann kommt irgendein anderer Mensch. Nein, sie haben genau gespürt, das hätte ich tun sollen und habe es nicht getan. Ich habe jetzt den Herrn betrübt an dieser Stelle. Lesen wir diesbezüglich Apostelgeschichte 18, auch die zweite Missionsreise, wo Paulus in Korinth gelandet war und eben Silas und Timotheus noch nicht da waren. Die waren noch in Beröa geblieben und so weiter. Und da heißt es dann in Vers 5, da aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, da drang Paulus der Geist zu bezeugen den Juden Jesum, dass er der Christus sei. Vorher steht geschrieben, er hat an jedem Samstag, Schabbat, in der Synagoge gepredigt. Aber er hatte noch nicht Christus bezeugt. Hier steht dann, als dann diese beiden kamen, drang ihn der Geist, diese Aufgabe jetzt wahrzunehmen. Jetzt ist es dran, egal wo du stehst, Paulus, wenn du jetzt in der Synagoge bist und selbst wenn sie dich rausschmeißen, jetzt bist du dran. Und jetzt musst du das auch machen. Und in Vers 9 und 10 desselben Kapitels heißt es dann auch, dass der Herr durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus sprach, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, also eine Aufgabe, die von Gott zugeteilt wurde. Er konnte sie gar nicht erkennen. Jetzt rede, dann hast du jetzt zu reden. Hier ist ein großes Volk, du siehst es nicht, aber du musst hier bleiben. Aufgabenbestimmung durch Gottes Geist. Und wenn er das nicht getan hätte, weil er vor Augen das gar nicht sah und so hat er gar keinen Zweck, ist ja gar keiner da, der noch zuhört, dann hätte er dem Heiligen Geist widerstanden, hätte ihn betrübt. Also Aufgaben müssen auch wahrgenommen werden. Auch die Gaben zur Förderung des Gemeindeaufbaus und im Zeugendienst der Gemeinde und in der Heiligung und so weiter, die Gaben, die dazu nötig sind, das sind alles Dinge, die durch den Heiligen Geist geführt werden sollen. Gemeinde Jesu kann nie aufgebaut werden durch Programme von Menschen, Konzepte und dergleichen. Das kann man machen mit weltlichen Vereinen, ja, mit gesellschaftlichen Organisationen. Da ist das möglich, aber Gemeinde Jesu kann kein Mensch aus seinem Kopf her bauen, sondern das ist immer ein Werdegang und Wirken des Heiligen Geistes. Darum sind die Gaben dazu notwendig, die Gott gibt. Nicht die Gaben, die ein Mensch hat, sondern die Gott gibt. Auch durch das Wort, das er gibt. Hier gibt er zum Beispiel in der Gemeinde, 1. Korinther 14, 26, die einen kommen mit Psalmen, dienen zum Aufbau, aber das sind nicht Psalmen, Gedichte, die sie so als Dichter selber verfasst haben, sondern hier heißt es, vom Geiste her wird ihnen ein Psalmwort gegeben, eine Lehre gegeben, Sprachen gegeben, Offenbarungen, Auslegung gegeben. Und alles zur Besserung der Gemeinde. Es ist immer wieder dieser Geist. Oder wenn ich jetzt daran denke, im Alten Testament, das ist interessant zu lesen, dort, als es um den Bau der Stiftshütte ging, da hätte man doch sagen können, und ich meine, ich habe oft darüber nachgedacht, so dumm waren die Israeliten doch nicht. In Ägypten waren die ja lange genug und haben dann Pyramiden gebaut. Die wissen doch, wie man was baut. Da waren doch handwerklich geschickte Leute bei. Die mussten doch Ahnung haben. Und doch sagt Gott zu Mose, also darauf kommt es nicht an, sondern ich will, dass du die nimmst, die ich mit meiner Weisheit begabt habe. Die anderen musst du gar nicht zulassen. Da heißt es hier zum Beispiel in 2. Mose 31, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezaleel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamme Juda, und ich habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit allerlei Geschicklichkeit, kunstreich zu arbeiten an Gold, Silber, kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen und kunstreich zu zimmern, an Holz zu machen, allerlei Werk. Und siehe, ich habe ihm zugegeben, ich, also Gott sagt, ich habe das gemacht, den Sohn, den Oholiab, den Sohn Ahisamachs vom Stamme Dan, und habe allerlei Weisen die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie machen sollen, alles, was ich dir geboten habe. Also da konnte nicht irgendeiner da an der Stiftshütte dran rumzimmern, ja, weil man dachte, na, der kann ja einen Hammer halten und einen Nagel reinhauen, sondern da konnten nur Leute mitarbeiten, die von Gott begabt worden sind für diesen Dienst. Und danach wird ja aufgezählt, was die alles haben machen müssen, nicht? Die Lade mussten sie machen, dann die Geräte für die Hütte, den Tisch, den Schaubrottisch und den Altar, den Leuchter, Brandopferaltar, auch die Amtskleider für den Priester und Hohenpriester und die Leviten und so weiter, sogar das Salböl und das Räuchwerk, die Spezereien, alles, was ich dir geboten habe, sagt der Herr, werden sie machen. Nur diese machen das, kein anderer. Und da verstehen wir diese Engigkeit auch im Aufbau der Gemeinde Jesu. Nur die, die durch Gott und seinen Geist begabt sind, werden benutzt zum Aufbau der Gemeinde. Und das sollten die Thessalonicher auch beibehalten. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Er ist es, der durch euch wirkt. Er ist es, der Gemeinde baut. In 2. Mose 28 steht das nochmal von dem Priestertum. Du sollst Aaron, deinen Bruder und seine Söhne zu dir nehmen aus den Kindern Israel, dass er mein Priester sei, nämlich Aaron und seine Söhne Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. Und sollst Aaron, deinen Bruder, heilige Kleider machen, die herrlich und schön sind, und sollst reden mit allen, die eines weisen Herzens sind, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, dass sie Aaron Kleider machen, zu seiner Weise, dass er mein Priester sei. Ja, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe. Merken wir, Gott sucht sein Werk durch die Menschen, aber auch durch seinen Geist. Er weiß, die können das ja gar nicht machen aus sich. Die haben ja gar nicht die Anlage dafür, die Befähigung. Sie sind ja Sünde. Und wenn man das auch weiter mit den Kleidern liest, warum mussten im Alten Testament diese Kleider im Tempel getragen werden? Da heißt es, damit eure Schande, eure Sündhaftigkeit nicht offenbar wird. Das muss alles mit heiligen Kleidern bedeckt sein, damit ihr überhaupt im Tempel dienen könnt. Im Neuen Testament heißt es, ihr seid heilig gemacht, ihr dürft kommen zu mir. Ja, so wie ihr seid. Das ist der Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Testament. Die vollkommene Erlösung. Also betrübet nicht den Heiligen Geist. Auch in Verfolgung und Bedrängnissen soll der Geist Gottes durch Unglaube nicht betrübt werden oder durch Mutlosigkeit gedämpft werden. Denn der Geist Gottes will reden und handeln. Matthäus 10, Vers 19 und 20 sagte der Herr Jesus auch zu den Jüngern, dass sie sich nicht fürchten sollen, wenn sie vor die Obersten geführt werden. Sie sollen nicht denken darüber, was sie reden werden. Denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn ihr seid es nicht, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Also auch hier in diesen schwierigen Situationen, wo ein Gläubiger stehen kann, soll er nicht den Geist dämpfen, indem er sagt, so, das geht jetzt gar nichts mehr. Nein, sondern er soll Stille halten. Herr, was willst du jetzt in dieser Situation tun? Und der Herr wird das Seine tun. Er wird reden durch seine Leute. Er wird ihnen spontan den Geist geben. Das Leben durch Jesus Christus vom Vater her wird also vom Heiligen Geist bewegt, Bei uns liegt es fortwährend, Willigkeit zum Geführtwerden zu haben und zu behalten und es auch zu suchen. Geführt werden, nicht selber über Gottes Möglichkeiten nachdenken, sondern beten, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Die Weissagung verachtet nicht, haben wir auch gelesen. Das Wesen also der Liebe Gottes in uns ist auch ein Hören wollen auf göttliche Wegweisung. Der Geist Gottes will auf den Geber des Geistes hören. Und somit haben wir die neue Anlage bekommen, durch den Heiligen Geist gerne auf Gottes Wort zu hören und dann dasselbe auch zu tun. Weissagung, prophetisches Reden ist ja das Offenbarwerden des Willens Gottes durch die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift, die uns gegeben ist durch Boten Gottes, die er berufen hat wiederum, die uns mitteilen durften wie die Apostel, was seinem Willen entspricht. Darum steht auch in 2. Timotheus 3, Vers 16, dass alle Schrift von Gott gegeben dazu dient, dass sie uns zurechtweist, dass sie uns auferbaut, dass wir dadurch gelehrt werden, dass wir zunehmen am Werk des Herrn, dass wir alle Gerechtigkeit und Heiligkeit erkennen. Wer das Wort des Herrn verachtet, verachtet also den Herrn selbst und kann nicht weiter von ihm geführt werden. Jeder Verkündiger, der den Geist der Weissagung hat, weist immer auf Jesus Christus hin und sein Werk. Weil dieser Geist nichts anderes will, als auf das Werk Gottes hinzuweisen, nie auf das Werk der Menschen, immer auf das Werk Gottes, das Werk Jesu Christi im Heiligen Geist. Weissagung heißt also zugleich für die gläubige Gemeinde immer Wegweisung. Es geht weiter, es geht weiter. Wer dies verachtet, verderbt sich selbst, so steht es auch in Sprüche 13, Vers 13. Wer das Wort Gottes missachtet, der verderbt sich selbst. Er macht sich kaputt. Er hat keine Orientierung auf dem Weg des ewigen Lebens. Ich möchte da auch noch mal ein Beispiel anbringen, um zu zeigen, wie es sein kann, wenn man die Weissagung missachtet. Was dann passiert bei Gläubigen oder Ungläubigen? In 1. Könige 13, das ist ja die Zeit, wo das Königreich Israel gespalten worden ist und Jerobeam hatte das Nordreich zu regieren. Und es war nun ein Reich, was auch mit viel Götzendienst im Gegensatz zu Juda durchzogen war. Gott sandte zu diesem Jerobeam einen Propheten. Er wird namentlich nicht genannt. Und dieser Prophet sollte gegen den Altar, den Jerobeam dort aufbaute für den Baalskult, weissagen und dagegen sprechen. Und er rief gegen den Altar, Vers 2, durch das Wort des Herrn und sprach, Altar, Altar, so spricht der Herr, siehe, es wird ein Sohn dem Hause David geboren werden, mit Namen Josia. Der wird auf dir opfern, die Priester der Höhen, die auf dir räuchern und wird Menschengebeine auf dir verbrennen. Und er gab des Tages ein Wunderzeichen und sprach, das ist das Wunderzeichen, das solches der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird reißen und die Asche verschüttet werden, die darauf ist. Als der König nun dieses Wort hörte, befahl er, diesen Propheten festzunehmen. Er reckte seine Hand aus und sagt, den müsst ihr festnehmen. Und was passierte? Er hat die Weissagung missachtet, er konnte seinen Arm nicht mehr zurücknehmen. Der blieb steif. Bis er dann gebeten hat, sagt, rede doch mit Gott, dass er mir meinen Arm wieder zurückgibt. Wer die Weissagung verachtet, verderbt sich selbst. Ja, jetzt verstehen wir das, handle nicht gegen das Wort Gottes, was dir gesagt wird. Und dann die Fürbitte erlaubte es, dass er erstmal seinen Arm zurücknahm. Aber noch tragischer ist es, was den Propheten anbetrifft, der Namenlose. Er sollte, und er wusste ganz genau durch die Weissagung, er sollte nicht denselben Weg wieder zurückgehen, den er gekommen ist. So, und dann lesen wir aber hier, dass da wieder ein anderer Frommer war. Ein anderer Frommer, der ihn eingeladen hat und hat zu ihm gesagt, ja, Gott hat auch mit mir geredet, du sollst zu mir kommen, Brot essen und Wasser trinken. Und er ließ sich überreden. Obwohl er die Weissagung hatte, er wusste genau, was Gott zu ihm geredet hat. Denn Gott wiederholt sich nicht und er nimmt sein Wort nie zurück. Was er einmal zu dir gesagt hat, dazu steht er immer. Egal, wer jetzt kommt, ob religiös oder areligiös, und sagt dir was anderes. Es ist immer falsch. Das, was er dir gesagt hat. So. Aber er ging nun in das Haus mit hinein und er aß Brot und trank Wasser. Und dann heißt es in Vers 20, und als sie dann zu Tisch saßen, kam das Wort des Herrn zu dem Propheten, der ihn zurückgeholt hat. Also wir fragen uns dann, hat Gott jetzt einmal so geredet oder so? Ja, dieser namenlose Prophet wurde ja geprüft. Und dann heißt es, darum, dass du dem Munde des Herrn bist ungehorsam gewesen und hast nicht gehalten das Gebot, das dir der Herr, dein Gott, geboten hat, und bist umgekehrt, hast Brot gegessen, Wasser getrunken an dem Ort, davon ich dir gesagt habe, du sollst weder Brot essen noch Wasser trinken, so soll dein Leichnam nicht in deiner Väter Grab kommen. Und nachdem er Brot gegessen hat, Wasser getrunken und der Esel wurde gesattelt, er zog weg, da fand ihn ein Löwe auf dem Wege und tötete ihn. Das heißt, er wurde aus dem Verkehr gezogen. Er konnte am Aufbau des Reiches Gottes nicht mehr teilnehmen. Das will das Wort sagen, widersteht auch der Weissagung nicht. Das Wort Gottes für euch, nicht allgemein. Jeder wird ja geleitet durch den Heiligen Geist und kriegt auch seine eigene Wegweisung. Widersteh dem nicht. Wenn du das tust, wirst du vielleicht auch aus dem Verkehr gezogen und kannst nicht mehr am Bau der Gemeinde Jesu teilhaben. Gott ist heilig. Jesaja 46, Vers 11. Was er denkt, das geschieht, was er sagt, das tut er auch. Also er geht nie zurück. Und dann heißt es, prüft alles und das Gute behaltet. Das Wesen der Liebe Gottes in uns ist ja alles zu hoffen, aber auch alles zu prüfen. Das heißt, zunächst erstmal anzunehmen. Zunächst nehme ich erstmal das Beste immer an, auch bei dem Nächsten, egal was er mir jetzt sagt. Ich versuche erstmal festzustellen, wie er es gemeint hat und ob er es vielleicht doch gut gemeint hat. Ich gehe nicht von vornherein davon aus, der hat es in jedem Falle jetzt schlecht gemeint. Die Liebe Gottes nicht. Aber sie prüft dann. Und zwar, warum prüft sie? Nicht, um den anderen kaputt zu machen, sondern selber unbeschadet zu bleiben. Das ist ein Unterschied. Ich kann ja andere Menschen prüfen, um endlich ihnen was Starkes entgegenzuhalten, damit sie mal recht gedemütigt werden. Kann ich machen. Aber das tut die Liebe Gottes nicht. Sie prüft, um selber unbeschadet bleiben zu können. Das ist eine andere Dimension, die eben auch die Thessalonicher mitten im Kampf, im Streit mit der Welt haben sollten. Wir lesen ja auch von der Gemeinde in Beröa, den Namen habe ich vorhin schon genannt, in der Apostelgeschichte 17, dass sie das prüften, was Paulus ihnen sagte, aber nicht um Paulus aufs Glatteis zu führen, was wir Menschen immer gerne tun, sondern um festzustellen, für sich dürfen wir weiter in den Verheißungen Gottes wachsen. Denn wenn das wahr ist, dann wollen wir das doch haben. Und sie prüften aus diesem Grunde die Rede des Paulus in der Schrift. Denn sie wollten bereichert werden. Sie wollten nicht Paulus aufs Kreuz legen, sondern selber bereichert werden. Verstehen wir? Das ist ganz umgekehrt zu der menschlichen Art. Die menschliche Art macht das ganz anders. Ja, sie hinterfragt vieles, nur um dem anderen zu schaden. aber nicht um selber bereichert zu werden. Das tut die Liebe in der Gemeinde, auch hier in Thessalonich, prüft alles und das Gute behaltet zum Aufbau eures eigenen geistlichen Lebens, damit ihr auch besser brauchbar werdet, im Zusammenwirken mit den Glaubensgeschwistern. Und hier stimmt auch das, was die zu Berührer taten, was Jesus den Pharisäern gesagt hat. Eigentlich wollte der Herr Jesus den Pharisäern, auch wenn er ein Wehe über sie aussprechen musste, er ist auch für ihre Sünden gestorben am Kreuz. Er wollte eigentlich, dass sie sich bekehren. Er suchte nicht ihr Verdammnis. Er suchte das Gute. Und er machte sie aufmerksam in Johannes 5, Vers 39, sucht doch in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Sie ist's, die von mir zeugt. Sucht in der Schrift, also prüft es, damit euch gut geht. Darum sollt ihr das prüfen, prüft alles, damit es euch gut geht. Darum sind erweckte Kinder Gottes immer fleißige Bibelleser, immer deswegen, damit es ihnen gut geht, damit sie erkennen, was sie haben, worin sie leben dürfen. So gilt es auch, alle religiösen Strömungen unserer Zeit am Wort Gottes zu prüfen, aber nicht um diese Strömung anzuklagen, sondern um sich davon freizuhalten, damit ich nicht Schaden leide. Das ist immer was anderes, ja. Ich kann über die Zeugen Jehovas reden und klagen und machen und tun, um ihnen nachzuweisen, dann kann man Bücher schreiben, wie schlecht sie sind, ihre Lehre und so. Das ist nicht unsere Aufgabe. Sondern wenn ich die prüfe, dann sage ich, ja, das soll bei mir jetzt nicht Raum finden. Darum habe ich das geprüft, nicht um sie fertig zu machen. Nein, nein, für sie darf ich beten, die sollen ja eingeladen werden. Ich darf offen sein für sie, dass ihnen auch Jesus Christus groß wird. Und das Letzte, was wir noch gelesen haben, meidet allen bösen Schein. Das Wesen der Liebe Gottes ist, alle Widerwärtigkeiten in der Nachfolge Jesu zu dulden. Schwieriges Wort, zu dulden. In anderen Übersetzungen heißt es, meidet das Böse, haltet euch fern vom Bösen. Also tut auch nicht Böses gegen Böses. Wenn wir Jesus Christus in dieser Welt folgen, werden wir zwar sehr stark angefochten, wir werden verleumdet, wir werden diskriminiert, aber wir sollen niemals mit Bösem antworten und auch nicht den Anschein erwecken, als ob wir jetzt dagegen böse sind, sondern Aufblick zum Herrn behalten. Denn in Matthäus 5, Vers 11 und 12 sagt der Herr, das ist nichts Besonderes. Wenn das alles nicht wahr ist, was die gegen euch vorbringen, dann bleibt in der Freude, bleibt im Frieden. Wenn sie daran lügen, wenn sie nicht recht haben, braucht ihr nicht anfangen, Böses gegen Böses zu wenden und zu streiten, sondern bleibt darin. Denn das ist nichts Besonderes, das wurde bei den Propheten auch schon so gemacht. Petrus schreibt es ja auch im ersten Brief, dritte Kapitel, Vers 9 und 10, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten sollen, sondern segnen. Denn dazu sind wir berufen. Rächt euch selber nicht, so steht es auch in dem Brief an die Römer, Kapitel 12. Denn die Rache ist mein, spricht der Herr. Der Geist der Liebe ist der Geist der Segnungen. Duldung heißt auch Geduld haben. Hier verstehen wir, was es bedeutet, im erwecklichen Leben mit Jesus Christus zu bleiben, zu dulden, weil er uns nie mehr auferlegt, als wir tragen können. So steht es auch in der Schrift. Nie mehr auferlegt, als wir tragen können. Allerdings möchte der Feind uns die Vollmacht des Glaubenslebens schwächen und wenn es geht, nehmen, indem er uns anreizt, auch Böses mit Bösem zu begegnen. In allen Dingen wird uns der Herr Weisheit und Kraft verleihen, um diese Anweisung seines Wortes auch befolgen zu können. weil er das Wesen der Liebe ist und das Wesen des Bösen überwunden hat. Er hat die Welt überwunden. Pfingsten heißt also auch neue Erfüllung mit neuem Leben, mit einer Qualität des Lebens, das über allem anderen steht. Und das heißt, jeden Tag diese Gemeinschaft mit Jesus zu suchen. Thessalonicher brauchten diese Ermahnung und wir manchmal sicher auch.